Und das ist eine erschreckende Statistik. Und vielleicht ist sie sogar noch zu positiv. Herr, wir wollen dich echt einladen, dass du hier wirkst. Und dass es wirklich so ist, wenn du nicht mehr da bist, wenn dein Heiliger Geist hier nicht mehr wirkt, dass hier alles, dass die Luft rausgeht, dass nichts mehr da ist. Und umso mehr bitten wir dich, dass du uns begegnest jetzt. Dass du redest. Wirke du durch deinen Heiligen Geist. Öffne uns dein Wort. Ich danke dir für die Zeit der Anbetung. Ich danke dir für das Worship-Team, was uns reingenommen hat, auch dir zu begegnen durch die Lieder. Und wir wollen dich einladen, dass du hier dich wohlfühlen kannst, aber auch, ja, dass auch die Gäste, die heute Morgen hier sind, dass sie nicht den Eindruck haben, hier wird irgendwas gemacht, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist, sondern dass wir dich in Wahrheit, Geist in Wahrheit anbeten können. Danke, dass du hier bist. Amen. So, schlag doch mal mit mir gemeinsam Lukas Kapitel 11 auf. Lukas Kapitel 11, ab Vers 37. Ich habe heute den Text nicht auf der Folie drauf. Da kam neulich einer auf mich zu, der war so Anfang 20 gewesen, ja, wo man denkt, die Leute, die können gar nichts mehr ohne PowerPoint machen. Er hat gesagt, ich finde das nicht gut, dass der Text auf der Folie ist. Die Leute können ja auch lesen, die haben ja ihre Bibel dabei. Genau, klar, Amen. Ja, und wenn ihr sie nicht habt, dann ladet euch sie irgendwie als App runter. Es gibt 1000 Apps mittlerweile. Meistens ist die Luther 1912 gratis und kostet noch nicht mehr Geld. Genau. Ich fange mal an mit dem Text im Lukas Kapitel 11, Vers 37. Da steht Folgendes. Als er aber redete, bat ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zu Mittag essen möchte. Er ging hinein und legte sich zu Tisch. Das tat man damals so. Ja. War nicht so gut für die Verdauung, ja, aber das hat man halt so gemacht damals. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er, also Jesus, sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Also es ging um die Handwaschung. Vermutlich hatte Jesus sich die Hände gewaschen, aber halt eben nicht so ritual, ja, wie man das rituell, wie man das halt eben tat in der damaligen Zeit. Da gab es nämlich genaue Regeln. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Jesus bewusst diese Regeln missachtet. Er kannte sich ja aus. Er wusste genau, was zu tun ist. Und wenn du in einem frommen Hintergrund aufgewachsen bist, dann weißt du genau, wie man sich verhält. Ja, ich habe gewisse Dinge getan und ich wusste gar nicht, warum ich sie tat, bis ich Sarah kennengelernt habe. Und wenn man sich ja so kennenlernt, dann kommt man sich mal ein bisschen näher. Und Sarah kommt halt eben nicht aus diesem Hintergrund, wo ich herkomme. Sie hat sich wirklich auf der Straße bekehrt an ihrem Geburtstag bei einer Straßenevangelisation. Sie gehört zu den 2%, die sich durch Freiversammlung bekehrt haben. Und ihr war das alles neu und fremd. Und da wurde ich bei vielen Dingen so geoutet, ja, hinterfragt, warum tust du das überhaupt? Jesus wusste genau, was zu tun war. Man wuchs in dieser Zeit auf, aber Jesus, wir würden heute sagen, er war ein Schlitzohr, ja. Aber Jesus hat es bewusst gemacht, bewusst diese Dinge übertreten. Und warum? Damit wir heute über ein interessantes Thema haben, über das wir predigen können, ja. Es geht nämlich heute, das Thema lautet heute Religion kontra Glaube. Und wenn du neu hier bist, dann wird dir das wie so ein Widerspruch vorkommen. Ja, Moment mal, wie ist das möglich, Religion kontra Glaube? Ich bin doch eingeladen worden zu einem religiösen Gottesdienst. Ja. Das hat doch was mit Religion zu tun. Und tatsächlich gibt es ja viele, die sozusagen so Atheisten und so weiter, die kämpfen dagegen, ja, gegen die Religion, das ist, und dann haben ja auch schon Leute gesagt, Religion ist Opium fürs Volk und so weiter und so fort, ja. Und meine Botschaft heute Morgen ist, Religion ist wirklich nichts Gutes an sich. Und das werden wir heute Morgen hier sehen, weil Religion, Jesus hatte eigentlich nichts mit Religion am Hut gehabt. Jesus ist auch kein Religionsstifter, das ist alles ein großer Irrtum. Schau dir mal dieses Bild an, was ich dir mitgebracht habe. Da gibt es so ein schönes T-Shirt oder Sweatshirt. Mal gucken, ob das kommt. Jesus is my Savior, not my religion. Ja? Jesus ist mein Herr, nicht meine Religion. Cooles T-Shirt. Mal gucken, wo man das bestellen kann. Und es stimmt. Es stimmt. Und das ist eigentlich mein Thema, über das ich mit euch heute auch sprechen will. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir damals die Gemeinde gegründet haben. Nicht um einen religiösen Club zu gründen oder irgendwas, sondern damit Beziehung mit Gott gelebt werden kann. Ja? Ich meine, wenn du jetzt von außen kommst, dann kommen dir manche Dinge seltsam vor. Vielleicht bist du Gast, vielleicht bist du ein paar Mal erst hier gewesen. Zum Beispiel diese Singezeit, ja, die wir Anbetungszeit oder Worshipzeit nennen. Warum singen die so viele Lieder am Stück? Und dann gibt es noch Leute, die haben die Augen zu und andere heben die Hände. Ja? Warum machen die das? Das kommt einem natürlich auch erstmal befremdlich vor, aber wenn ich dir vielleicht erkläre, warum wir das machen, dann verstehst du das vielleicht. Wir machen das nicht, weil irgendwo in City Chapel Statuten Kapitel 3, Vers 4 steht, in der Worship-Zeit, da muss 50% sitzen, 50% stehen und ein paar heben die Hände und so weiter, ja, sondern weil wir versuchen, Beziehung mit Gott zu leben, weil wir versuchen, mit Gott in Verbindung zu kommen, weil wir diese Gaben, die es gibt, wie Musik und Gesang benutzen, dass sie uns den Weg erleichtern, sozusagen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, ja. Deswegen beten wir auch, deswegen haben wir Gebetszeiten. Vielleicht machen wir das in Zukunft auch noch öfters, dass wir vielleicht einfach auch im Gottesdienst beten. Wir wollen da niemand irritieren mit, ja. Wenn man so zum Beispiel sagt, wir bilden jetzt mal kleine Gruppen und beten. Und wenn dir das ungewohnt vorkommt, kannst du einfach sitzen bleiben, ja. Das heißt jetzt nicht, okay, das ist jetzt das Ritual. Ich muss jetzt aufstehen, ja, zusammen und dann irgendwas beten, irgendwas sprechen. Sondern, das nennen wir halt Beziehung, das nennen wir Glauben, Leben. Ja? Wir glauben tatsächlich, dass wir mit Gott sprechen können, dass Gott hier ist. Und genauso, was ich jetzt hier mache, ja, so hier vorne stehen und wir nennen das Predigen, ja, oder Sprechen, Vortrag halten. Eigentlich müsste man nach den modernsten Erkenntnissen alle 10 Minuten Werbeblock hier reinbringen, ja, kurze Kaffeepause, Chips holen und so weiter. Aber wir versuchen das durchzuziehen und tatsächlich ist das auch schon, man könnte das jetzt auch sagen als Gesetz, was wir hier haben. Bei uns geht eine Predigt halt nicht 20 Minuten, sondern 40 Minuten, aber das liegt wiederum mehr an mir, ja, weil ich mich nicht so kurz fassen kann. Das hat nichts mit religiösen Übungen zu tun, sondern das hat was mit mir zu tun. Ja. Ich übe immer noch daran, dass ich mich auch mal kürzer halten kann. Aber der Grund auch, warum wir jetzt halt eben auch durch die Bibel lehren, das ist auch, hat auch nichts damit zu tun, weil das irgendwo so ein Ritual ist, sondern weil in der Bibel so ein Vers steht, in Nehemia 8, Vers 8 steht geschrieben, und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittweise vor und gaben den Sinn an, so dass man das Vorgelesene verstehen konnte. Das ist mein Job. Und das ist eigentlich auch vielfach auch der Unterschied zu religiösen Übungen durch alle Religionen hindurch. Da wird oft der Weg zu Gott verkompliziert. Es wird komplizierter, ja. Du hast den Eindruck, oh, es fängt ja schon bei der Kleidung an. Wie muss ich mich denn da kleiden? Ja. Ich meine, ich komme aus dem Hintergrund, da hätte ich gar nicht so auf die Kanzel. Wir haben schon gar keine Kanzel hier, ja. Ich hätte gar nicht nach vorne kommen dürfen, ja. Bei uns war früher Krawattenpflicht gewesen, zum Beispiel. Oder wo Sarah und ich das erste in der ersten Gemeinde waren nach unserer theologischen Ausbildung, da musste Sarah immer einen Rock anhaben, ja. Das war für sie, ich konnte das irgendwie gar nicht nachvollziehen, ja. Ich meine, alle Frauen durften Jeanshosen und alles Mögliche anhaben, aber Sarah musste einen Rock anhaben, weil das war eine Pastorenfrau, ja. Könnt euch noch viele Geschichten erzählen, aber so ein bisschen ist es halt eben auch das, was Jesus hier mit den Pharisäern und Schriftgelehrten zu tun hatte. So, und Jesus liegt also jetzt hier mit den ungewaschenen Händen in Anführungsstrichen und ist gerade im Begriff, gleich seine Hand in diesen Falafelhaufen um diese ganze Speise unrein zu machen, ja. Und die sind völlig geschockt. Ich meine, Jesus ist ja auch sowas wie ein Rabbi, ja. Er hat zwar nicht die Ausbildung, die wir haben, aber er wurde ja als Rabbi bezeichnet von den Leuten. Wie kann er nur? Und da lese ich euch mal die Verse 39 bis 41 vor. Da heißt es: Der Herr aber sprach zu ihm, also zu den Pharisäern: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Jetzt muss man sich das mal reinziehen. Ja? Er redet hier zum Klerus, er redet hier zu der Creme de la Creme der Religion. Ja? Was konnte Jesus sich glücklich schätzen, dass er von diesen hohen Herren eingeladen wurde? Ja? Und er sagt, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Es geht noch weiter. Er sagt in Vers 40, ihr Toren, Volksbibel übersetzt, ihr Idioten. Ja? Ich meine, sag das mal in so einem hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt jedoch als Almosen, was darin ist, und siehe, alles ist euch rein. Mit anderen Worten, was ihr anderen vorenthaltet, solltet ihr ihnen besser geben, ja? Weil sie haben nämlich Leute übers Ohr gehauen eigentlich. Sie haben Kohle kassiert. Und Jesus sagt zu ihnen, das, was ihr auf die Seite gescheffelt habt, gibt es lieber den Armen, ja? Die ihr letztes Hemd gegeben haben, um den Eindruck zu erwecken, okay, vielleicht schaffen wir dadurch irgendwie Gott näher zu kommen. Und dann sagt er auch noch, vom Inneren sollen sie geben. Mit anderen Worten, werdet transparent. Zeigt doch mal, was wirklich in euch drin ist. Zeigt das doch mal. Ja? Und das wirkt ja schon was. Ich meine, wenn so ein Juan Carlos da letzte Woche sich vor die Öffentlichkeit stellt und sagt, Entschuldigung, tut mir leid. Inwieweit das jetzt wirklich auch Tiefgang hat, das Ganze, ja, aber das bewirkt schon was, wenn so eine hohe Person sich da hinstellt und Jesus sagt zu ihnen, hey Leute, und da geht er gleich auch noch drauf ein, das, was ihr macht, das ist Schein, das ist nicht Sein, so lautet auch der erste Punkt, den wir uns heute anschauen, Schein kontra Sein, ja, Schein kontra Sein. Auch hier könnte ich euch Geschichten erzählen, wie das bei mir so drin gewesen ist. Ich bin fromm erzogen und ich bin dankbar für meine Erziehung. Ich bin dankbar dafür, aber ich habe gemerkt, ja, okay, was muss ich tun, um als Christ zu gelten? Ja? Es gab so gewisse Verhaltensnormen. Bei uns hieß das damals zum Beispiel, Kino ist Sünde, Rauchen ist Sünde und Tanzen ist Sünde. Tanzen ist Sünde. Wir haben das irgendwie verinnerlicht, ja. Wir waren dann zu viert gewesen in unserer Schule, so als Teenager, und wir haben das dann immer so gemacht, wenn die Klassenfäden waren, da wurde getanzt, haben wir so gesagt, ja, machen wir mit so ein Blödsinn. Wir haben die ganze Klassenfäde kaputt gemacht. Und bei den Erwachsenen ging es weiter, ja. Dann war eine Hochzeitsfeier und auf jeder Hochzeit konnte man sagen, wenn so eine Hochzeit war, wo dann die Frommen waren und die Nicht-Frommen, wenn dann der Hochzeitstanz kam, so um 22:30, da gingen die Frommen raus. Okay, für uns ist die Feier vorbei, ja. Da haben die mal eben die Feier boykottiert. Da gibt es ja auch so einen Spruch, das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Ja. Das ist ein ernster Spruch. Aber wisst ihr was? Wir waren die gleichen Teenager gewesen, die regelmäßig das Inventar der Schule zerstört haben. Wir haben Lehrer zum Heulen gebracht, zum Weinen gebracht und systematisch Leute gemobbt, würde man heute sagen, in der Klasse. Ich komme gleich zum Text. Letztes Jahr hatten wir ein Klassentreffen gehabt. 35 Jahre, ja. Ihr könnt mir vorstellen, wie alt ich schon bin. Wir hatten ein Klassentreffen gehabt nach 35 Jahren. Und da kam eine junge Frau auf mich zu. Also so jung ist sie jetzt auch nicht mehr, ja. Sie ist ja so alt wie ich. Und diese Frau kam auf mich zu und guckte mich an und sagte, weißt du was? Wir hatten früher Angst vor euch. Und diese Frau hat sich bekehrt vor ein paar Jahren. Zu Jesus, aber nicht, weil ich fromm war damals. Das war Gnade Gottes, die hat sich bekehrt, weil sie Joyce Meyer am Fernsehen gesehen hat. Ja. Die Lösung heißt, sein, nicht Schein, sein Nicht-Schein. Und das ist bis heute mir, das hat so zu mir gesprochen. Gott hat mich das so überführt. Auch heute als Pastor, ich will nicht hier vorne stehen und scheinen, fromm scheinen, ja. Das Sein ist so wichtig, ja. Pastor krumm. Ja, das mit richtig standesgemäß, ja. Es ist wichtig, vielleicht drei kurze Dinge dazu, was Sein statt Schein zu bedeuten hat. Erstens, es ist wichtig, ein Vorbild zu sein. Das ist wichtig. Wir sollen Vorbilder sein, aber denkt daran, auch Jesus war nicht da, um zu richten, sondern um zu retten. Das ist nicht unsere erste Aufgabe, zu sagen, guck mal, wir sind ja die Frommen, wir sind ja besser wie die anderen. Und Jesus hat gesagt, ich komme, um zu retten, nicht um zu richten. Und das Zweite könnte man sagen, mach deinen Mitmenschen nichts vor. Ja, nicht irgendwie in eine falsche Rolle reinkommen. Nur weil du ein Frommer bist, nur weil du gläubig bist, nur weil du Christ bist, ja, musst du nicht der Supermensch sein. Auch wenn Leute auf dich zukommen, sag was, und du willst ein Frommer sein. Ja, du kannst sagen, ja, ich weiß, ich brauche einen Erlöser. Genauso wie es da steht. Ich brauche jeden Tag diesen Erlöser. Und ich bin Mensch. Und darum brauche ich Jesus, weil ich das allein nicht fertig bringe. Und tut mir leid, was ich da eben getan habe. Und ich muss da nichts vormachen. Ja? Und durch dieses Sein, das wirkt besonders heute, in der heutigen Generation, in der heutigen Zeit. Und das Dritte könnte man dann dazu sagen noch, was Sein auch bedeutet. Dass du sagst, was dein Leben ausmacht. Ja, das ist wichtig. Wenn du Freunde hast, die keine Christen sind, dann kannst du nämlich auch den Schein wahren, in dem du alles mitmachst, was die anderen mitmachen. Das ist auch falsch. Ja, dass du sagst, ich bin ja wie ihr. Ja, sondern es ist auch gut, dass du halt eben, wie wir letzte Woche gehört haben, don't be a maybe. Steh doch zu den Sachen, steh zu deiner Überzeugung. Das kann nämlich auch bedeuten, Schein kontra Sein, ja, dass wir plötzlich da wieder so angepasst sind, und das ist auch nicht echt. Also es gibt da verschiedene Dinge. Der zweite Punkt, der lautet Kälte kontra Liebe. In Vers 42 heißt es aber, wehe euch Pharisäern, und das Wehe ist prophetisch. Immer wenn Propheten sagten Wehe, dann kommt was ganz Schlimmes. Und niemand hatte zuvor das in den Mund genommen, hatte zu Pharisäern gesagt, wehe euch. Das hat man zu den Prostituierten gesagt, ja, und zu den Zöllnern. Das haben die Pharisäer nochmal in den Mund genommen. Aber das wurde nochmal nie über die Pharisäer gesagt, ja. Also, ihr verzehntet die Minze, die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun sollen und jene nicht lassen sollen. Was machen sie? Sie haben 10% gegeben, und das ist ja nicht falsch. Jesus sagt, es ist gut. Ja, das war so ein alttestamentlicher Richtschnur. Wir versuchen auch heute noch, wir ermutigen auch heute noch, das auch durchzuziehen, weil wir fragen immer, ja, wie viel und so. Und das hat sich irgendwie auch bewährt, dass man sagt, ich möchte 10% meines Einkommens für Jesus geben. Aber das ist nichts Gesetzliches. Man müsste eigentlich sagen, wenn das für dich ein Krampf ist, dann lass es bleiben, sonst ist das eine religiöse Übung. Ja, und die haben das bis zum Exzess getrieben, diese Pharisäer. Die haben sogar ihr Gewürzbord verzehntet. Ja, wenn die ein Gewürzbord gekauft haben, dann haben die Salz und Pfeffer und haben überall 10% noch abgewogen und haben das dann auch noch Gott gegeben. Also die krank. Aber das Problem war, dass sie das getan haben. Aber wie Jesus sagt, ihr übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Die wesentlichen Dinge haben sie nicht getan. Wenn wir unsere Religiosität so stark ausüben, dass wir nur noch auf diese Dinge achten, dann achten wir nicht mehr auf unsere Mitmenschen. Dann schießen wir voll am Ziel vorbei. Und dann kommt automatisch Kälte. Das ist eine automatische Folge davon. Diese Leute waren so kalt gewesen. Und heute ist das auch noch. Wir müssen aufpassen. Diese Predigt ist eigentlich mehr oder weniger prophylaktisch. Ich bin froh und dankbar dafür, dass wir auch viele Dinge noch ansprechen. Zum Beispiel letzte Woche die Predigt. Ja, das war ja schon auch jetzt nicht so leicht verdaulich, ja, aber wenn dann Leute nachher auf mich zukommen und sagen, boah, hey, Gott hat wirklich zu mir geredet, ich möchte kein Maybe sein, ich möchte vorwärts gehen. Und das ist das beste Zeichen, wir werden das gleich auch noch sehen, dass wir am richtigen Weg sind, wenn da Einsicht vorhanden ist. Aber das ist oftmals bei Menschen nicht da. Das wird Jesus auch gleich wieder darauf eingehen. Das ist ein Problem von Religiosität. Religiosität nimmt man da wahr, dass man nicht mehr in sein Leben reinreden lässt, weil man einfach voll den Blick hat und weiß das. Ich habe schon vor Gemeinden gepredigt. Da habe ich gepredigt und boah, ey, da kam mir eine Kälte entgegen. Also das war übrigens wie so eine Fotografie. Ja? Die Leute saßen einfach wie versteinert da. Du konntest irgendwas Negatives sagen, was Positives sagen, hat sich gar nichts gerührt. Du konntest auf dem Mittelgang Schlittschuh fahren, so eine Kälte war da gewesen. Ja? Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Und wir müssen auf der Hut sein, wir müssen auf der Hut sein als Christen, dass wir aufmerksam sind und hören. Ja, auch selbst wenn du mal irgendwo anders bist oder dass du nicht irgendwo hingehst und sagst und siehst es ganz kritisch, der hat mir nichts zu sagen, ja, weil der kommt irgendwie aus einem ganz anderen Eck raus, da lasse ich mir nichts sagen. Dass ich einfach da offen bin. Vers 43, wehe euch Pharisäern, schon wieder, wehe, ja. Denn ihr liebt den ersten Sitz und die Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten. Wir können das heute nicht mehr nachvollziehen, aber das waren damals die Promis gewesen. Ja? Das waren die Promis. Boah, komm, Pharisäer. Oh, ja. Die Abgesonderten, so nannten sie sich. Das waren die Abgesonderten. Das sind besonders die Heiligen. Die haben besonders einen Draht zu Gott. Ja? Wehe euch, Vers 44. Denn ihr seid wie die Krüfte, wie die Gräber, die verborgen sind. Und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Er sagt, wisst ihr was? Und das war das Schlimmste, einen Menschen zu bezeichnen als tot oder als Kruft oder als Grab. Ja, das war unrein. Und Jesus sagt, ihr seid wie so ein Grab, was irgendwo bei einer verbuddelt worden ist und da ist jetzt Gras drüber gewachsen und jemand läuft darüber und macht sich unrein. Weil das war damals so. Gräber stellten was ganz Unreines dar. Man durfte nie in die Nähe von einem Grab kommen. Und Jesus sagt, mit anderen Worten, er sagt, Religiöse sind geistlich tot. Er sagt, ihr seid wie die Gräber. Ihr habt kein Leben in euch. Und das andere, ihr Religiösen, ihr verseucht andere. Religiosität steckt leider an. Und hier müssen wir auch aufpassen. Wir müssen aufpassen, wir müssen uns hinterfragen in dem, was wir tun. Warum tun wir das denn? Das ist immer die Frage. Warum tun wir das? Dass wir wirklich die richtige Frage stellen dazu. Dass wir zurückkommen auf den Punkt, wo es um Beziehung geht. Ich spreche nicht, das ist wichtig, ich spreche nicht über die Vertreter der Religionen heutzutage, ja, oder all der Schmutz, der in der Kirchengeschichte passiert ist, wo die Inquisitionen und die Kreuzzüge bis hin zu Kirchenausschlüssen, weil das habe ich auch schon gehört von einer Frau, die hatte keine Strümpfe angehabt, deswegen wurde sie aus der Kirche ausgeschlossen. So Sachen gab es alle, aber das ist ja nicht unser Thema, das ist ja für uns geschrieben hier. Das ist für mich geschrieben. Ich habe schon so viel Kälte erlebt und auch Kälte ausgestrahlt, Kälte auch abgegeben an Leute, aus Religiosität. Ich muss mich jeden Tag, ich muss mich immer wieder neu hinterfragen, warum tue ich die Dinge, die ich tue? In Vers 45 steht, aber einer der Gesetzesgelehrten antwortet und spricht zu ihm, Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns. Jetzt müssen wir sehen, da saßen jetzt die Pharisäer und da gab es noch eine andere Gruppe, das waren die Gesetzesgelehrten. Sie hatten sich erst noch zurückgelehnt, weil Jesus hat ja gesagt, wehe euch, ihr Pharisäer. Und die Gesetzesgelehrten haben sich da nicht so angesprochen gefühlt, ja. Aber irgendwie merkten sie, Jesus verletzt auch unsere Empfindungen. Ja? Richtig, bingo. Das war auch die Absicht von Jesus. Weil jetzt kommen sie dran, ja. Das war nur mal ein bisschen vorgespurt zu den Pharisäern. Jetzt kommt ihr Gesetzesgelehrten. Und man muss sich das mal reinziehen. Sie sagen, Jesus, du verletzt jetzt aber unser Gefühl. Und sie waren diejenigen, die andere ausgegrenzt hatten, die andere gehasst hatten, die andere exkommuniziert hatten. Da liefen Dinger, die waren untragbar. Und so kommen wir zum dritten Punkt, da steht, der heißt Gesetzlichkeit kontra Erkenntnis. In Vers 46 heißt es, auch euch Gesetzesgelehrten, Wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und ihr selbst rührt die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Und jetzt muss ich einen kleinen Einschub geben. Wisst ihr, es geht dabei nicht darum, ihr belastet die Leute, weil ihr die Bibel lehrt. Die hatten ja damals in dem Sinne nicht die Bibel, wie wir sie hatten. Sie hatten die fünf Bücher Mose, die Propheten und sie lehrten daraus. Ja? Das ist nicht das, was Jesus sagte. Sondern Jesus sagt ihnen, ihr belastet die Leute mit euren selbstgemachten Gesetzen, wie ihr das Wort auslegt. Das Wort selbst ist wichtig. Das wird manchmal so vertauscht, ja, dass man Leute als gesetzlich bezeichnet. Oh, du bist aber gesetzlich, ja, weil du jemand gesagt hast, ja, aber ey, das steht in der Bibel, ich möchte danach leben. Oh, du bist aber gesetzlich. Das hat nichts mit gesetzlich zu tun. Sondern all das, was da drin geschrieben steht, wenn wir nach den Maßstäben von Gottes Wort leben, führt uns das in die Freiheit. Das führt uns nicht ins Gesetz. Das müssen wir beachten. Wenn du auch vielleicht mal in einem Kreis groß geworden bist, wo man viel Wert auch auf die Bibel und auf die Auslegung der Bibel gelegt hat, dann ist das Problem, das ist manchmal so, wir schütten dann das Kind oft mit dem Bade aus, dass wir sagen so, ich brauche jetzt erstmal Abstand hier von diesem gesetzlichen Buch, von diesem dicken Buch. Das Problem ist nicht das Buch. Das Problem sind die Leute, die es ausgelegt haben für dich. Das Problem waren nicht die Gesetze und die Gebote gewesen, das Problem waren die Gesetzesgelehrten gewesen. Ja? Das ist wichtig. Und meine Aufgabe hier als Pastor ist, dass ich halt nicht den gleichen Fehler mache, dass ich nämlich nicht anfange, ein Gesetzesgelehrter zu werden und hier diese Dinge falsch auszulegen, falsch zu interpretieren. Der Schlüssel des Evangeliums ist erstmal Gnade. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Das heißt sogar von dem Fluch des Gesetzes, weil das Gesetz, die Gebote in der Bibel, die können wir gar nicht einhalten. Das ist ja das Problem, was die Juden damals hatten, weil sie gemerkt haben, sie können es nicht einhalten, haben sie Gebote um die Gebote gemacht, um das irgendwie möglich zu machen. Und dann wird die Sache noch komplizierter und noch schwieriger. Und dann haben die Pharisäer von sich aus gesagt und die Schriftgelehrten, wir halten das. Aber das stimmt natürlich nicht, kein Mensch kann das halten. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ihr könnt das nicht. Mit anderen Worten, Religion ist nie der Weg in eine persönliche Beziehung zu Gott, sondern das Gesetz zeigt uns zum einen lediglich auf, dass wir das nicht schaffen. Trotzdem ist das Gesetz, sagt Gott auch wiederum, vollkommen und gut. Ja? Josua 1, Vers 8 steht, habe ich letzte Woche gelesen, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das ist so hammermäßig. Das heißt nicht, oh Josua, du musst jetzt immer das Gesetz ackern, ja, sondern Gott sagt hier zu Josua, es wird dich in die Freiheit führen. Du wirst Erfolg haben, du wirst erkennen, wohin es geht, wohin die Reise geht. Das ist entscheidend. Vers 52 steht, wehe euch Gelehrten, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, die habt ihr daran gehindert. Gesetzlichkeit kontra Erkenntnis. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja? Das ist der Punkt. Wenn ich jetzt nochmal auf die Predigt von letzter Woche zu sprechen komme, ja, wir haben hier was in Gottes Wort. Wir nennen das nicht Gesetz, wir sagen, das ist Gottes Wort, das, was Jesus gesagt hat. So, und meine Aufgabe ist, es so zu lehren, rüberzubringen, dass wir es verstehen. Und dann löst das Erkenntnis aus. Und Erkenntnis löst auch immer ein richtiges, ein gutes Verhalten aus. Merkt, das ist der Unterschied zur Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit wäre der Hammer, den ich sage, so, und deswegen müsst ihr das und das machen. Erkenntnis löst was in mir drin aus. Ein Prozess, der mich letztendlich in die Heiligung führt, letztendlich in die Freiheit hineinführt. Das ist der springende Punkt. Und es macht mich auch demütig. Und es macht mich auch demütig, hier vorne zu stehen, weil ich will nicht als der wirken, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und ich kann das ja alles. Ich sitze wie ihr, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind alle gemeinsam unterwegs auf auf dem Weg hin zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Und du kannst genau merken, ob du die Tendenz hast in die Gesetzlichkeit an deiner Reaktion. Ja? Das heißt in Vers 53, als er von dort hinausgegangen war, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudrängen und ihn über alles auszufragen. Und sie lauerten auf ihn, etwas aus seinem Mund zu erjagen, womit sie ihn fertig machen können. Da erkennt man, ob man schon in der Gesetzlichkeit vorangeschritten ist. Ich erkenne es daran, hat Gott noch die Möglichkeit, zu mir zu reden? Wir haben eben am Anfang gesungen, Open the eyes of my heart. Ja, ist das, wenn das mein Wunsch ist, wenn mein Wunsch ist, ich möchte wachsen in der Erkenntnis, ich möchte mehr von Jesus hören, dann bin ich weich genug, dann nehme ich diese Dinge auf. Wenn ich aber zu bin, wenn ich sage, nee, das lasse ich mir nicht sagen. Oder wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, die so stinkig waren über das, was Jesus ihnen gesagt hat, dass sie ihn letztendlich ans Kreuz gebracht haben. Da ist meine Beziehung zu Gott sowas von verhärtet und da ist es eigentlich mehr Religion als wie Beziehung. Und das ist die Warnung, die Gott ausspricht. Und wir haben alle die Tendenz, je länger wir Christen sind, in so eine Verhärtung hineinzukommen. Und deswegen müssen wir alles dran setzen, um weich zu bleiben oder weich zu werden. Das Gebet führt mich zurück in die erste Liebe, dass ich wieder hören kann, dass ich weich werde. Das Volk zum Beispiel, heißt es im Kapitel 12, Vers 1, sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen und so weiter. Ja? Also die waren offen gewesen. Die wussten um ihren sündigen Zustand. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Heuchelei kontra Transparenz. Jesus sagt, zweiten Teil vom Vers 1, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen habt, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen habt, werdet in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Also, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir können zwar diese Dinge für uns behalten, wir können nach außen hin den Schein wahren und machen, guck mal, wir sind ja alle fromm, wir sind ja alle schöne Christen und so weiter, aber innerlich, das kommt irgendwann alles ans Licht. Und wenn es halt dann ist, wenn wir vor Gott stehen. Und deswegen sollen wir das jetzt schon üben. Viele üben sich das sehr gut, ja. Zum Beispiel beim Facebook. Ja? Da ist eine Transparenz vorhanden, das erstaunt mich immer. Was da Leute alles schreiben, sag ich, ey, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, sag ich jetzt mal in Anführungsstriche. Ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben ihren Personalausweis abgelichtet da drin, mit Nummern, alles drum und dran. Fehlt jetzt nur noch sämtliche Geheimzahlen, ja, und keine Ahnung, was man alles so machen kann, ja. Transparenz, wir wissen, wie es funktioniert. Ja, wir werden immer wieder gewarnt, wir sollen nicht so transparent sein. Aber im Glauben ist das gut. Im Glauben ist das wichtig, dass wir ehrlich sind, dass wir transparent sind. Und ich glaube, wir sind hier im Vorteil, weil wir in so einer Zeit drin leben. Ja? Wir haben eher, vielleicht erwähne ich nochmal die 20-something, ja? Wir haben eher die Tendenz zu sagen, pff, ja und, dann ist es halt eben so. Dann sollen die Leute das halt eben wissen. Und deshalb ist es gut, transparent zu sein, kein Heuchler zu sein, zu den Dingen zu stehen. Und vielleicht schauen wir uns zum Schluss nochmal das T-Shirt an. Ja? Diese Person, oder ich weiß nicht, wer sich traut, so ein T-Shirt zu tragen, das wird sicherlich viele Gespräche auslösen, ja? So ein T-Shirt. Einfach zu sagen, hey, ich will nicht einfach religiös sein. Ich will nicht bestimmte Abläufe einfach tun, weil andere Leute das tun und machen. Und schimpfen wir jetzt nicht so sehr über andere Kirchen oder über die Kirchengeschichte oder über die Pharisäer. Und wie gesagt, ich habe eben gesagt, das ist ja für uns geschrieben, für uns in unserer Situation. Wir müssen uns beobachten. Wo sind wir fromm? Wo sind wir religiös? Wo tun wir Dinge, die wir einfach so tun? Und nicht aus Liebe, aus Leidenschaft zu Jesus. Ich lese euch mal noch einen Vers vor. Ich habe eben ein paar Verse nicht gelesen, von 47 bis 51. wo im Kapitel 11, wo Jesus sich dann nochmal wiederholt und sagt, das haben sie in der Geschichte schon immer gemacht, das haben sie mit den Propheten gemacht. Und im Vers 51 bringt er noch zwei Menschen. Er spricht im Vers 51 von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Zecharia, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden, dieses Blut. Ja? Was hat es mit diesen Leuten auf sich? Ihr kennt all die Geschichte von Kain und Abel. Kain ermordete Abel. Warum ermordete Kain Abel? Weil sein Götze die Religion war. Sie haben beide geopfert. Wenn ihr euch die Geschichte mal anschaut, sie haben beide geopfert. Kain hat geopfert und Abel hat geopfert. Ja? Aber Kain hat es einfach als ein religiöses Ritual getan und er konnte es nicht einordnen, warum sein Opfer nicht angenommen wurde und das Opfer von Abel wurde angenommen. Das war ihm das Wichtigste. Ihm ging es nicht um Gott. Ihm ging es um dieses Opfer. Und dann wird uns noch ein Zecharia genannt hier. Das war ein kühner Prophet gewesen. Ihr könnt davon lesen im 2. Chronike, Kapitel 24. Er klagte die Frommen der damaligen Zeit an, dass sie keinen Gottesdienst feierten, sondern Götzendienst. Er ging in den Tempel und er sagt, was ihr hier macht, das hat mit Gottesdienst nichts mehr zu tun. Ihr habt zwar den Ablauf, ihr singt zwar schöne Lieder, ihr habt zwar die Rituale, ihr lest zwar aus dem Gesetzbuch vor, ihr betet zwar, ihr tut all diese Dinge, aber wisst ihr was, Gott ist nicht mehr hier. Und das hat er nicht aus sich selbst gesagt, sondern er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist sprach durch ihn. Er war der Botschafter Gottes gewesen, sozusagen, ja. Und bringt das hier an den Mann. Und wisst ihr, was die mit dem Mann gemacht haben? Die haben ihn sofort auf der Stelle gesteinigt, auf der Kanzel, sozusagen. Da flogen die Brocken. Und genau dieses Beispiel bringt Jesus. Und er sagte, Mensch, wir müssen sensibel sein. Wir müssen hören. Jesus hat gesagt, Paulus hat das geschrieben, es wird eine Zeit kommen, da werden sie sich Lehrer holen, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Ja? Nur noch das hören, was ich gern hören will. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Es führt in die falsche Richtung. Sondern dieses Beispiel nennt Jesus. Und Jesus ist so krass. Er war so krass, ja. Er hat die Sache auf den Punkt gebracht, dass er sagt, das ist wichtig, das ist entscheidend. Und da gab es auch einige von den Pharisäern, wir wissen das aus der Apostelgeschichte, dass sich da einige von diesen Pharisäern zu Jesus bekehrt hatten. Die haben es erkannt. Kennt ihr einen ganz hohen Pharisäer? Der Paulus. Paulus. Paulus war so krass drauf. Paulus war so krass drauf. Er sagte, ich liebe Gott von ganzem Herzen, ja, und ich diene ihm, mein Leben gehört ihm. Und ich werde nicht heiraten für ihn, ich bleibe ledig um der Sache Gottes Willen, ich werde Missionar. Und er hat alles auf eine Karte gesetzt. Ja. Und er meinte den größten Gefallen, den er Gott tun kann, dass er diese Sektierer umbringt, die sich Christen nennen. Aus religiösen Motiven. Merkt ihr was? Das war seine Religion. Und er dachte, das tut er alles für Gott. Und wäre Jesus ihm nicht mitten in den Weg getreten und hätte ihn von seinem Esel runtergeholt, ja. Und er checkt es gar nicht. Er sagt, wer bist du? Was ist passiert? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er konnte es nicht einordnen. 3 Tage, 3 Nächte war er stumm. Er konnte nichts sagen. Und er wird überführt. Und er sagt, und das möchte ich zum Schluss euch mitgeben, uns mitgeben. In Philipper 3, schlagt es bitte mal auf, Philipper Kapitel 3. Da heißt es ab Vers 1, übrigens, meine Brüder oder meine Geschwister, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn. Euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr feststeht. Und jetzt bringt er eine Gegenüberstellung. Religion kontra Glaube. Wenn ihr Hauskreisleiter seid, dann habt ihr die Unterlagen bekommen. Ich habe das extra mal blau als Religion, rot ist Glaube, damit man das mal so im Text mal so den Unterschied sieht, ja. Er sagt zuerst, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Ja, man meinte immer noch, oh, man muss sich beschneiden lassen, auch wenn man Christ ist, sonst ist man kein guter Christ und so weiter. Er sagte, das ist falsch, das ist Religion. Und dann sagt er, dann spricht er für den Glauben, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus rühmen. Es geht nicht um das, was wir leisten können, das, was wir machen können. und dass wir nicht auf Fleisch vertrauen. Und jetzt bringt er mal seinen religiösen Joker raus. Da sagt Paulus im Grunde genommen, hey, wenn hier einer sich rühmen könnte für seine religiösen Taten, dann bin ich das. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch, also auf sich vertrauen zu können, ich noch mehr. Ich bin beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eiferer nach ein Verfolger der Gemeinde, so eben gesagt haben, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Ich bin religiös. Ja? Und jetzt kommt er und bringt die Glaubensdimension. Vers 7. Aber was auch immer mehr Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Das hat mich zu nichts, nirgends hingebracht. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meinen Herrn. Es geht um Jesus, es geht allein um Jesus. Allein die Gnade, ja, wie Luther das gesagt hat. Allein Jesus, allein das Wort, allein der Glaube. Um dessen Willen ich alles ein andere eingebüßt habe und es für Dreck achte. Wörtlich übersetzt müsste man jetzt, ich will jetzt nicht hier vulgär werden, ja, müsste man, das ist ein Haufen Kot. Dafür habe ich das geachtet. Dieses ganze Gesetzliche, dieses ganze Manpower, dieses ganze fromm Erscheinen, dieser ganze Schein, was wir eben gesehen haben, das habe ich nur für einen Haufen Kot erachtet, ja, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich, und jetzt kommt er wieder aufs Gesetz zu sprechen, auf die Religion, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund meines Glaubens. Das ist das Entscheidende. Und wir haben die Wahl. Vielleicht behältst du dieses, ich habe kein Bild jetzt von einem Haufen Kot hier mitgebracht, ja. Aber vielleicht behältst du das in Augen. Das für Gott ist alles, was wir in eigener Kraft an religiösen Übungen tun und meinen, oh, jetzt bin ich bestimmt besser bei Gott. Habe ich mehr Bonuspunkte. Das ist für Gott ein Haufen Kot. Mehr nicht. Mehr nicht. Ja, und überlegt euch das mal. Hey, mein Haufen ist aber größer wie deiner, ja? Und du hast nur so einen kleinen Haufen, ich habe auch so einen großen Haufen, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht, ja? Überlegt euch das mal, so ein Blödsinn, ja? Und Paulus sagt, mit dieser Brille müsst ihr das sehen. Das ist alles ein großer Haufen Kot. Und ich habe alles für Dreck geachtet, all diese Leistung, das fromme Zeugs. Paulus brauchte 16 Jahre. Nachdem er sich bekehrt hat, Paulus brauchte circa 16 Jahre, bis er loszog und das Evangelium verbreitete. Da war einmal 3 Jahre in der Wüste Arabiens und 3 Jahre in Damaskus und 3 Jahre dort. Ja. Warum? Er brauchte 16 Jahre, um dieses ganze Querdenken, was da war, diese ganze falsche Sicht korrigieren zu lassen von Christus. Ja. Dass er am Ende sagt, in Galater 2, haben wir das letzte Woche gesehen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe in meinem Fleisch, was ich jetzt lebe in meiner Energie, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich hingegeben hat. Nichts mehr anderes will ich tun. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Haltung haben, das ist die ganze Message hier, dann sind wir im richtigen Weg, dann wirst du ins Ziel kommen. Dann werden wir als City Chapel nicht in 10 Jahren irgend so ein religiöser, verkopfter Haufen sein. Und dann wird Gott die Möglichkeit haben, da wo bei uns schon solche religiösen Dinge sind, so Rituale, die wir nur tun, damit sie getan werden, die kann er aufbrechen, die kann er knacken, ja, und kann da reinfahren. Es kann neues Leben da reinkommen. Lass uns aufstehen und beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Und es ist so gut zu wissen, ich kann jetzt, wo ich meinen Mund aufmache, ich kann jetzt mit dir reden. Und du hörst, weil du das versprochen hast, weil du das gesagt hast. Herr, ich möchte hier auch stellvertretend, auch als Pastor, stellvertretend auch für uns als Gemeindeleitung, für die Diakone, für die Leiter, für die Mitarbeiter, für die Gemeindeglieder. Ich möchte stellvertretend um Buße bitten, da wo wir angefangen haben, jeder sich seinen kleinen Kothaufen aufzubauen. Und wir möchten das wirklich für Dreck, das was Dreck ist, für Dreck erachten. Um der Größe Jesu willen. Herr, ich möchte dich bitten, ich möchte dich einladen, dass du wieder hier Einzug hältst, da wo du vielleicht nicht mehr Einzug halten konntest, da wo Dinge da sind, wo wir zu sind. Herr, wo Dinge da sind, wo ich zu bin als Pastor, wo ich Dinge nur noch tue aufgrund von meiner Position, dass du Eingriff hast. Wie tragisch, wenn wir diese Geschichte gelesen von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ständig besorgt waren, wie sie Gott dienen können, und dann kreuzigen sie den Sohn Gottes. Und sie kreuzigen ihn einen Tag vor dem heiligen Passafest, damit das Passa, das heilige Passafest nicht verunreinigt wird, kreuzigen sie dich einen Tag vorher. Was für eine Schande. Gott, und wir möchten, Herr, wir möchten, dass du unser Herr wieder neu wirst. Komm du in unser Leben hinein. Und ich möchte dich bitten, dass du Einzug hältst. Herr, wir kommen zu dir, wir wollen dir einfach wieder unsere Sünde bekennen. Da, wo wir weil unsere Sünde vielleicht nicht die ist, dass wir irgendwo an Geldspielautomaten hängen, in irgendwelchen Süchten drin hängen, sondern dass einfach unsere Sünde ist, dass wir zu religiös sind, dass wir unsere eigene Frömmigkeit was einbilden, dass du einziehst und dass es nur noch um dich, um Jesus allein geht. Komm du, hab du deinen Weg in unserer Gemeinde. Und wir möchten jetzt gemeinsam mit dir das Mahl feiern, das Abendmahl feiern, und ich möchte dich bitten, dass du in einer besonderen Weise, so wie du das auch gesagt hast, hier gegenwärtig bist. Und ich weiß, dass durch die Elemente keine Vergebung der Sünde passiert, aber wenn wir das Mahl nehmen, dass uns das wieder neu bewusst wird, dass du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist und du hast gesagt, es ist vollbracht. Nicht wir müssen es vollbringen, du hast es vollbracht. Und wir wollen auf dich schauen, auf das Kreuz. Wir wollen dich bitten um deine Kraft, dass du uns hilfst, in der Heiligung zu wachsen und nicht aus eigener Kraft. Du begegnest uns jetzt in dem Mahl. Und ich möchte euch noch ein paar Verse noch hier vorlesen aus dem Philipper 3, wo Paulus dann weiter sagt, mir geht es um den Glauben an Jesus Christus und die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber noch nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus ergriffen bin. Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, dass ich es ergriffen habe. Und ich auch nicht und keiner von uns, ja. Aber eins aber tun wir. Wir vergessen, was dahinter ist und strecken uns aus nach dem, was vorne ist und jagen auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Das Abendmahl soll diese Beziehung zum Ausdruck bringen. Wir werden jetzt die Elemente